More Action, More Fun, More for Everyone. Ich habe diesen Spruch so unglaublich geliebt und diese Werbung war auch so unglaublich cheesy. Es ist natürlich die Rede von der Warner Brothers Movie World Werbung, die damals vor allem gerade durch die Implementierung der Six Flags Corporation, die damals in Europa, ich würde es mal sagen, einen Feldversuch gestartet hat und damit glücklich gescheitert ist. Und diese Werbung, die hat sich so in meinen Kopf gebrannt, auch die allererste Webseite der Warner Brothers Movie World, das war so eine richtige Microsoft Frontpage, selbstgebaute Webseite. Ich meine, heute geht es ins Internet, alles ist Baukastensysteme oder halt so durchdesignt, dass es halt irgendwelche UX Awards bekommen hat. Anyway, ich verrenne mich gerade. Ich möchte diesen einen Freizeitpark, der mir so unglaublich am Herzen liegt, den ich auch immer unglaublich hart kritisiere, aber auch nur, weil ich ihn halt so unglaublich liebe, den möchte ich heute nochmal hier so ein bisschen in den Fokus rücken, denn es gibt an diesem Park, und ich habe ja auch hier schon viele Anekdoten darüber erzählt, mit den Berührungspunkten, die ich mit dem Park habe. Aber heute habe ich hier jemanden zu Gast, der auch einen Berührungspunkt damit hat. Und das finde ich so schön, das wollte ich so als kleinen Aufhänger nehmen. Wieso, weshalb, warum, werdet ihr gleich genauer erfahren. Erstmal natürlich, first things first, herzlich willkommen zu How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin selbstständiger Berater für die Bereiche Operations, HR und Guest Experience für Freizeitattraktionen aller Art und Größe. Wenn du also auf der Suche bist nach jemandem, der aus der Branche kommt und du planst vielleicht gerade eine Freizeitattraktion oder brauchst vielleicht Feedback für deine Planung oder vielleicht auch eine Hand, die dir gereicht wird, um vielleicht diesen Weg gemeinsam zu gehen, dann bin ich dein absolut guter Ansprechpartner für alle Fälle und das Ganze geht auch darüber hinaus für die, die vielleicht schon fest im Sattel sind mit einer Freizeitattraktion und sich denken, Mensch, ich würde gerne mich einfach mal kritisch hinterfragen. Ich habe hier einige Probleme, wir versuchen auch mit irgendwelchen Quickfixes das Ganze zu lösen, aber oft ist es so, dass die Ursache irgendwo tief im System schlummert. Gerade in Prozessen, Prozessanalyse und Prozessgestaltung, das sind so meine Kernlieblingsthemen, mit denen ich gerne mit euch zusammenarbeite, um zu schauen, keine Ahnung, ihr wollt einen Single Rider irgendwo gerade implementieren und merkt, das funktioniert irgendwie nicht, die Leute sehen das nicht, wir haben noch super viele Schilder aufgehangen, es geht immer noch nicht, dann ist das Problem irgendwo im tatsächlichen Prozess verballert. Und da komme ich dann gerne ins Spiel. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, stefanburian.com, das ist meine Webseite und contact@stefanburian.com ist meine E-Mail-Adresse. Und wir springen jetzt einmal nach Bottrop ins Ruhrgebiet, beziehungsweise vollkommen falsch, thematisch springen wir zwar so ein bisschen ins Ruhrgebiet, eigentlich befinden wir uns jetzt gerade in diesem Moment in Barcelona auf der IAPA Expo Europe. Auf der oder in der Fira Gran Via gab es die diesjährige 2025 Version der Expo Europe der IAPA und wie es so häufig üblich ist, gibt es natürlich auch viele Young Professionals und I can't stress it enough, wie man im Englischen sagen würde, wenn ihr gerade junge Peoples da draußen seid und wollt da irgendwo Fuß fassen, dann geht auf diese Messe, dann schaut sie euch an, da muss man dann vielleicht tatsächlich ein paar Euro investieren, gerade nächstes Jahr London kann ich mir wieder vorstellen, wird gerade mit den Übernachtungen wieder ein bisschen teuer. Aber es lohnt sich, es gibt super viele Programme, super viele Education Sessions und man hat die Möglichkeit, Netz zu werken, sich direkt vorzustellen und vielleicht kommt man dann dadurch auch in die Richtung, in der man sich vielleicht wünscht, gehen zu wollen. Und mein heutiger Gast in dieser Episode hat natürlich auch einige Wünsche und einige Vorstellungen, hat aber auch schon viel gemacht. Er hat nämlich, und das ist nämlich unsere Gemeinsamkeit, im Moviepark Germany angefangen, hat sich dann da ein bisschen rumgearbeitet, hat parallel studiert. Und wir hatten auch immer mal wieder in der Vergangenheit Kontakt. Ich habe ihm auch witzigerweise bei seiner Bachelorarbeit und bei einigen Projekten helfen dürfen. Witzigerweise habe ich ihn dann im Podcast als Gast zur Verfügung gestanden und heute möchte ich das Ganze einmal umdrehen. Ich habe heute zu Gast Marcel Winkler. Wie gesagt, er ist aktuell im Moviepark, hat gerade frisch von der BUAS, von der Hochschule der Breda University of Applied Sciences, den Attractions und, oh Gott, wie heißt denn der ganze Studiengang? Das wird er gleich selber erzählen. Ich brauche jetzt nicht alles vorwegnehmen. Ihr seid ja da, um das Interview zu hören und nicht jetzt mich hier die ganze Zeit das Intro voll rülpsen zu hören. Also, ich mach's kurz. Viel Spaß beim Interview. Musik. Hör mal.
Ja.
Heimspiel.
Heimspiel?
Heimspiel. Zwei Ruhrgebietskinder.
Das ja. Ich dachte Barcelona, aber nicht so ganz Heimspiel.
Nicht so ganz. Nee, aber Heimspiel mit dir zu sprechen, weil du bist ein Bottroper Kind? Oder?
Dienstlaken.
Ja.
Sogar. Ja.
Ach du Scheiße.
Ruhrgebiet.
Von Dienstlaken nach Bottrop.
Genau.
Was besser?
Ja, Dienstlaken ist halt Heimat, ne?
Okay.
Bottrop kenne ich eigentlich nur den Moviepark zum Arbeiten. Sehr ehrlich. Also ist jetzt nicht so, dass ich da viel unterwegs bin.
Aber für dich als Ruhrgebietskind, warum ist das Thema Freizeitparks in deinem Leben so wichtig, so interessant? Wie kam es dazu?
Okay, also da würde ich wirklich ganz vorne anfangen. Es war meine erste Achterbahn. Ich glaube, ich wie bei so vielen Marienkäfer-Achterbahn im Schloss Beck. Klassiker.
Natürlich.
Wie es dazu kam, ja, ich denke, mit der Familie irgendwann mal hingefahren. Dadurch irgendwann mal da drauf getraut und dann, ja, ganz klar. Es gibt auch Fotos von mir. Ich weiß noch, ich habe versucht, meine Hände hochzumachen, aber ich war nicht glücklich dabei. Es war mir alles noch nicht ganz so geheuer. Da habe ich auch schon öfter benutzt, das Foto in meiner Studienzeit als Rückblick auf die Anfangszeit. Das war ganz schön, um den roten Faden so da durchzuziehen. Ich habe es versucht zu mögen, aber es war nicht so ganz, nicht ganz so meins. Und dann ging es irgendwann mit der Schule in den Moviepark zum ersten Mal. Da war das natürlich alles noch, ja, irgendwann in der Grundschule noch zum ersten Mal, ganz normal als Kinder. Ja, und dann kam das aber irgendwann mit der Familie durch die Nähe zum Moviepark, auch dass wir immer öfter da waren, irgendwann die Jahreskarte hatten und dann durch die ganzen Benefits auch einfach, ja, noch mehr andere Parks besucht haben und sich das dadurch dann irgendwie so ein bisschen entwickelt hat, dass es dann immer mehr wurde, dann immer mehr auch im Ausland, Efteling, Toverland, alles was halt so hier in der Nähe ist, weil es nun mal auch viel Parks gibt in der Nähe. Ja. Das Angebot ist da. Und irgendwann habe ich halt auch gemerkt, dass die Parks mich so hobbymäßig interessieren. Das klingt immer, finde ich immer so ein bisschen schwierig, das als Hobby zu bezeichnen, weil das nicht immer alle so direkt verstehen, dass es ja doch auch irgendwie ein Hobby sein kann, wenn man es einfach, wenn man sich damit auch viel mehr beschäftigt, als einfach nur einmal im Jahr so einen Park zu besuchen. Und ja, und dann irgendwann kam halt der Twist ins Professionelle, wo es mich dann auch ein bisschen mehr die Hintergründe interessiert haben.
Ja. Ich bin gerade so ein bisschen neidisch auf dich, weil ich versuche mal so an meine Freizeitpark-Anfänge so zurückzudenken. Also Schloss Beck bei mir natürlich auch ganz klar an erster Stelle. Aber dann dieses Problem, wie komme ich an Informationen? Und ich meine, in meiner Zeit war das Internet tatsächlich noch Neuland. Mit einwählen und pro Stunde bezahlen und so ein Shit. Ja. Und dann habe ich mir von Webseiten, von Newsseiten immer so Bilder runtergeklaut und die auf meiner CD dann gebrannt und habe die dann immer mit Freunden dann irgendwie auf dem DVD-Player angeguckt, irgendwelche On-Rides. Und für dich war es wahrscheinlich einfacher, an Informationen zu kommen dann, oder?
Ja, ganz klar. Also irgendwelche YouTube-Videos, On-Rides von der ganzen Welt, da sieht man natürlich dann auch damals immer auf der Startseite solche Disney-Bahn, wo man immer die Klassiker gesehen, aber so ein Kindercar ist halt, haben wir sich natürlich auch immer angeguckt, alles gerne. Und irgendwann, wenn man dann expliziter gesucht hat, natürlich auch die ersten Backstage-Videos oder solche Einblicke, da gab es ja dann schon auch.
Ja.
Oder auch deutsche Quellen oder YouTuber, sowas. Da gibt es ja schon einiges, wenn man danach sucht und sich dafür interessiert.
Ja. Mittlerweile genug, ja.
Genau, richtig. Oder so Foren war ich tatsächlich nie so wirklich unterwegs. Das war irgendwie immer nicht so ganz meins.
Kann ich verstehen, ja.
Ja, ist es auch immer noch nicht, aber hat auch seine Daseinsberechtigung, denke ich, und ist auch manchmal trotzdem eine gute Informationsquelle, weil da nun mal auch viel geteilt wird.
Ja, und ich meine, du kannst heute viel einfacher mit Leuten in Kontakt treten als von vor 20 Jahren. Also meine Anfänge waren halt Freizeitpark, Web und dann Onride irgendwann ganz hardcore.
Ja.
Und ich weiß noch, also Onride war so mein Lebensmittelpunkt.
Mhm.
Aber es war auch irgendwie gut, nachher so da rauszukommen, weil man hängt ja auch in so einer Bubble fest und will ja eigentlich noch ein reales Leben drumherum führen.
Ja, du hast gesagt, in Kontakt kommen, das finde ich ganz lustig, weil ich weiß noch, als ich dann auch irgendwann am Ende von meiner Schulzeit war, wo ich auch überlegt habe, okay, wo soll es jetzt hingehen? Und ich dann auch das Thema Freizeitparks natürlich im Kopf hatte, aber auch so gar keinen Anhaltspunkt hatte, wie kommt man jetzt mit den Leuten in Kontakt oder woher weiß ich, wie man da reinkommt. Dann habe ich auch ganz naiv, glaube ich, den Julian damals angeschrieben, weil ich einfach seinen Content kannte von Parks und dass er da auch im Marketing unterwegs ist. Und ich dachte, vielleicht ist das ja eine Richtung. Einfach mal anschreiben auf Instagram und sowas. Gut, hat das jetzt vielleicht jetzt auch nicht, hat jetzt nicht zu einem Job geführt oder zu der Antwort, aber ja, man kommt schon leicht mit Leuten in Kontakt eigentlich, wenn man da dann irgendwie so ein bisschen einfach den Bezugspunkt hat und ja, einfach mal drauf loslegt.
Und du hast ja gerade schon gesagt, irgendwann ging es ins Professionelle über.
Ja.
Was hast du dann gemacht?
Erstmal habe ich mich im Moviepark beworben, weil ja, ich kannte den Park aus meiner Jahreskartenzeit als Besucher und er ist in der Nähe und ich habe mich als Ride Operator beworben, wurde dann auch genommen, was denke ich jetzt keine Errungenschaft ist.
Kein Plot-Twist an der Stelle.
Aber genau, ich habe als Ride Operator angefangen. Star Trek, da war die Studiotour gerade neu, viel an der Studiotour gewesen am Anfang, Area 51, die drei Major Rides quasi. Und das habe ich erstmal ein Jahr gemacht. 2022 ging es dann weiter, weil ich immer noch nicht so ganz genau wusste, wo es hingeht. Da war ich dann schon etwas mehr auf der Suche, auch wie es dann langfristig weitergeht. 2022, da kam dann noch dazu, dass ich das Fundbüro mitgemacht habe. Das gehörte dann zu unserem Bereich, was auch nochmal eine tolle Abwechslung, auch Gäste-Service-Erfahrung mit reingebracht hat zum ersten Mal. Ich habe die erste Christian-Fahler-Show, da war ich als Stagehand als Zweiter mit dabei. Das war auch, ich wurde dann gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Bühne eigentlich gar nicht meins, aber auf einmal stand ich dann da und habe Zaubertricks rein und rausgeschoben und ja, mitgeholfen, das auf- und abzubauen alles. Genau, aber dann war halt die Frage, wie geht's langfristig weiter, weil klar, wenn man aus der Schule raus ist, ist Ride Operator jetzt nicht das, was ja, ein Leben lang vielleicht dann für einen bevorsteht. Das wollten meine Eltern dann auch nicht unbedingt, was ich auch nachvollziehen kann. Und mein Onkel, der hat damals in Breda studiert. Da war es noch die NHTV, also die alte Breda University of Applied Sciences. Da habe ich mal angeguckt, was sie aktuell so anbieten und bin dann auf Attraction Theme Park Management gestoßen, was ein Teil von Tourismusmanagement ist. Mhm. Und habe mich dann dafür eingeschrieben bzw. beworben. Und da ist es dann auch hingegangen.
Cool. War das für dich so die erste Wahl, diesen Studiengang zu machen, oder hast du dir auch noch andere Sachen angeguckt? Weil
ja,
ich denke da so darüber nach, es gibt ja keine spezifischen Ausbildungsberufe oder auch keine spezifischen Studiengänge, zumindest in Deutschland, nur ganz, ganz wenige. Mhm. Und die sind halt auch dann ja am Arsch der Welt.
Ja, ich habe ursprünglich auch überlegt, ein bisschen genereller, ich glaube Wirtschaftsingenieurwesen hatte ich mir mal eine Zeit lang überlegt, ob das vielleicht was wäre, weil mich der technische Bereich schon auch interessiert. Mhm. Aber dann habe ich auch gemerkt, da ist sehr viel Mathematik, sehr viel Physik, was dann vielleicht auch doch nicht 100% meins mal, wo ich wirklich studieren möchte.
Ja.
Dachte aber, das könnte was sein, das habe ich mir eine Zeit lang mal angeguckt. Aber dann ging es dann doch relativ schnell darauf hinaus, dass es dann Breda wird.
Ja. Und jetzt hast du dich also dazu entschlossen, du verlässt Bottrop, du gehst nach, ich würde schon nach Holland sagen, in die Niederlande.
In die Niederlande, genau.
Und studierst dort. Das heißt, du musst es auch darüber ziehen.
Genau. Das war auch eine verrückte Experience, weil Wohnungsmarkt in den Niederlanden ist schwierig, sehr teuer. Ja, man könnte sagen, ich war die ersten paar Wochen obdachlos da.
Oh.
Ja, weil das Studium ging dann los. Man hatte keine Unterkunft. Da muss man irgendwie gucken, wie man natürlich da anfängt. Da war dann zum Glück mit einem guten Freund und Kollegen, den ich im Moviepark kennengelernt habe, der zur gleichen Zeit da angefangen hat für sein Masterstudium.
Ja.
Wir haben dann auch direkt gut connected, kamen gut miteinander klar, waren gut befreundet und dann sind wir immer zusammen für die Woche hoch und runter gependelt, haben in den billigsten Hotels geschlafen, die zur Verfügung stehen, in Unterkünften von Austauschstudenten, die ich kennengelernt habe da, die dann eine Zeit lang ihr Zimmer frei hatten für eine Woche oder so. Mhm. In einem Chalet auf irgendeinem Bauernhof in so einer Gartenhütte.
Mein Gott. War
sehr abenteuerlich und halt immer am Wochenende wieder zurück nach Hause.
Ja.
Für ein paar Wochen lang, das war schon anstrengend, bis ich dann irgendwann zum Glück eine eigene Wohnung bekommen habe über Lotterieverfahren per Zufall oder weil ich gerade im richtigen Moment zur richtigen Zeit als erstes draufgekriegt habe.
Mein Gott.
Das war dann schon eine Erleichterung.
Aufregend.
Und dann bin ich da hingezogen für genau knapp 2,5 Jahre, die es dann im Endeffekt waren, die ich da gewohnt habe, weil ich zwischendurch auch wieder für mein Praktikum in Deutschland war. Mhm. Und dann auch für meine Bachelorarbeit auch wieder zurück in Deutschland war.
Ja, und du hast jetzt diesen Bereich studiert, du bist jetzt ja auch frisch fertig.
Genau, genau.
Jetzt kommt so eine Markus-Lanz-Frage, wie fühlt sich das an?
Komisch, weil während dem Studium konnte man immer einfach sagen, ja, ich bin Student, ich studiere gerade und damit war das dann irgendwie immer geklärt. Und jetzt kommen die Fragen, ja, was kommt denn jetzt als nächstes? Denn das ist eine schwierige Frage, wo ich mir auch immer noch nicht so ganz sicher bin.
Okay.
ich möchte auf jeden Fall in der Branche bleiben. Das ist ganz klar. Es macht mir auf jeden Fall super viel Spaß und ich mag auch das Operative sehr gerne. Aber wo genau es darin hingeht, das ist gerade noch die Frage. Es ist gerade so diese Zwischenphase. Studium ist abgeschlossen, aber es ist noch nicht der Vollzeitjob angefangen,
ja,
wo es dann erstmal bei bleibt.
Du hast ja ein sehr spannendes Thema gehabt bei deiner Thesis. Magst du darüber mal ein bisschen sprechen?
Ja, ich bin zurück zum Anfang gegangen und ich dachte, ich schließe den Kreis und bin zurück zum Moviepark gegangen und habe da meine Bachelorarbeit geschrieben. Was ich auch sehr cool fand, dass ich das in Kooperation mit einer Firma machen kann und mir auch wirklich ein praxisbezogenes Projekt bzw. Problem mir anschauen kann. Und ich habe geguckt, wie man die Kapazität von Attraktionen steigern kann. An sich erstmal ganz simpel, könnte man jetzt vielleicht sagen, okay, mehr Züge, mehr Personal. Ja. Kann man vielleicht auch so sehen. Aber für die Uni war es natürlich auch wichtig, das Ganze theoretisch aufzubereiten, also ganz vom Anfang angehen, auch die Theorie als Hintergrund, als Backup zu haben und nicht einfach nur operativ zu arbeiten.
Ja.
Und da habe ich dann auch erstmal ganz grundlegend definiert, was ist denn Kapazität von einer Attraktion, wie berechnet die sich. Man kann unterscheiden in verschiedene Arten von Kapazitäten, sprich die theoretische, dann die praktische und dann auch die reelle Kapazität, was denn am Ende da wirklich bei rumkommt. Mhm. Dann habe ich etwas weiter ausgeschwenkt zu generellen Faktoren, die Kapazität beeinflussen können oder Best Practices in der Industrie, die die Kapazität steigern können und habe das dann quasi auf den Moviepark angewandt und habe da auch Beobachtungen durchgeführt. Also das Ganze auch mit Recherche belegt und darauf fundiert dann Empfehlungen ausgesprochen, runtergeschrieben,
ja,
wie man das Ganze halt verbessern kann.
Was ist so dein generelles Fazit aus deiner Bachelorarbeit?
Dass kleine Dinge teilweise schon viel bewirken können. Es könnte Signage sein, gut, Signage immer schwieriges Thema, aber teilweise sind es halt wirklich so simple Dinge, die da schon einen Unterschied machen können. Aber viel halt auch einfach auf Personal zurückfällt, dass viel Personal einfach auch helfen kann.
Ja.
Nicht immer, aber dass es, wenn es gezielt eingesetzt ist, sowas wie einen Einteiler, der die Reihen einteilt, auch einfach Arbeitslast von den Mitarbeitern an den Bügeln helfen kann, da auch einfach zügiger und konstanter zu arbeiten. Wobei man da auch ein bisschen unterscheiden muss, was ist überhaupt die Grundlage für reduzierte Kapazität, woran scheitert es überhaupt aktuell? Und das kann entweder sein, dass die Züge nicht voll genug besetzt sind oder dass einfach die Dispatch-Zeiten zu lang sind. Da habe ich auch einen interessanten Unterschied gesehen, dass bei den Achterbahnen eher das Problem war, dass die Züge nicht voll besetzt sind. Und bei den Flatrates, die ich mir angeschaut habe, die Lade- und Entladezeiten teilweise viel zu lang waren. Mhm. Und da dann vielleicht ein, zwei leere Plätze gar nicht den großen Unterschied gemacht haben.
Ja.
Da muss man natürlich in den Lösungen auch schauen, fokussiere ich mich jetzt darauf, schneller zu werden oder fokussiere ich mich darauf, effizienter zu beladen und das Fahrgeschäft jedes Mal voll zu bekommen.
Hättest du gedacht, als du das erste Mal im Moviepark angefangen hast zu arbeiten, dass du darüber oder dich damit mal komplett auseinandersetzen wirst?
Nein, definitiv nicht. es war dann mit der Zeit irgendwann so ein bisschen immer der Wunsch, weil ich kenne den Park dann schon, ja, ich würde schon sagen, recht lange. Ich bin zwar jetzt noch nicht so alt, aber zumindest aus Gastperspektive auch schon lange und dann aus Operator-Perspektive. Und ich hatte dann auch irgendwann immer den Wunsch, vielleicht auch mal was, ja, bewirken zu können, was Positives verändern zu können, mit den Leuten da in Kontakt zu kommen. Und das habe ich damit dann auf jeden Fall geschafft. Deswegen meine ich gerade auch, den Kreis ein bisschen zu schließen.
Ja.
Ich habe als Operator da angefangen, nachdem ich als Gast jahrelang da war, und habe es dann geschafft, mit meiner Bachelorarbeit hoffentlich einen Input zu geben und da was anstoßen zu können.
Und nochmal eine Anschlussfrage. War das für dich vielleicht auch ein bisschen desillusionierend, mal auf der anderen Seite zu stehen? Weil oft ist es ja so, man hat ein Hobby, man interessiert sich und dann geht man vielleicht einen Schritt weiter, steppt hinter dem Vorhang und denkt sich so, uff, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Da habe ich mir anfangs auch viele Gedanken drüber gemacht, ob ich wirklich Thema Hobby zum Beruf machen, das kann ja auch so seine Vor- und Nachteile haben, ob es dann immer noch ein Hobby bleiben kann oder ob man da immer noch denselben Spaß dran haben kann. Hatte ich auch ein bisschen die Sorge vor, aber hat sich für mich irgendwie gar nicht bestätigt. Ich kann nach wie vor immer noch, habe immer noch sehr viel Spaß daran, Freizeitparks in meiner Freizeit zu besuchen. Mhm. Natürlich blickt man da dann immer mit einem anderen Auge irgendwie noch drauf und sieht, okay, Operations, schwierig, könnte man besser machen oder das läuft sehr gut. Kann man vielleicht auch viel daraus mitnehmen aus anderen Parkbesuchen. Und klar, wenn man dann zum ersten Mal seinen Park, den man vielleicht aus Besucher gut kennt, Backstage sieht, ist man vielleicht an einigen Stellen erstmal überrascht, wie es dann so läuft. Aber ich fand es auch in erster Linie einfach sehr beeindruckend, dann auf einmal Backstage laufen zu dürfen und die Hintergründe des Parks dann kennenzulernen und zu sehen.
Wichtige Frage, bist du auch mal komplett Backstage um den Park drumherum gelaufen? Das war eines der ersten Dinge, die ich damals getan habe. Ich hatte mir so, ich will wissen, wie groß das hier ist. Bin extra eine Stunde früher zur Arbeit gegangen und bin einfach komplett die Backstage-Wege entlang gelaufen.
Das habe ich nicht gemacht, aber man muss ja auch sagen, der Moviepark, der ist Backstage ja sehr gut vernetzt, was die Straße angeht.
Das stimmt, ja.
Jetzt, wo ich bin jetzt seit diesem Jahr als stellvertretender Teamleiter angelernt worden und hatte da einige Schichten und wir haben seit kurzem E-Scooter. Und eine Schicht hatte ich etwas Freiraum und dann bin ich mit dem E-Scooter eine komplette Runde um den Park gefahren.
Ja.
Was tatsächlich auch echt schön war, gerade bei Excalibur hinten in der Ecke im
Voll
Wald,
cool, ja.
Wo es einfach auch sehr ruhig ist auf einmal, obwohl es ja direkt neben dem Nickland ist. War sehr schön, ja. Und ist tatsächlich auch doch recht groß.
Das ist
unterschätzt
riesig.
Man. Es hat auch seine Zeit gedauert, auch mit E-Scooter. Also ich glaube, die Stunde warst du dann auch gut unterwegs zu Fuß.
Das ist schon krass, wenn man den Park dann so aus einer ganz anderen Perspektive so kennenlernt und auch so. Also auch da hinten bei Excalibur die Ecke, die hat mich damals auch total überrascht. Mhm. Ich weiß noch, mein erstes so richtiges Mindblowing-Erlebnis war, Luftbild mal von der Anlage zu sehen.
Ja.
Und man das ganze Wasserreservoir in der Mitte sieht, was ja riesig ist.
Also es ist wirklich groß, ja.
Und was noch viel schlimmer ist, ich habe eine Winterpause mal damit verbracht, das Ding sauber zu machen mit ein paar Leuten.
Ja, in den Genuss der Cleaning-Crew bin ich noch nicht gekommen. Schauen wir mal nächsten Winter. Das ist jetzt auch meine erste Wintersaison, die ich wirklich da bin, weil es jetzt durch das Studium unterbrochen wurde und es damals die Wintersaison so noch nicht gab. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber viele Kollegen, viele Geschichten gehört. Also schauen wir mal.
Hobby zum Beruf machen.
Ja.
Hinter den Kulissen gucken. Desillusioniert werden oder auch nicht. Oder vielleicht sogar noch tiefer in den Sumpf, hätte ich jetzt fast gesagt, aber in diesen Moloch Freizeitwirtschaft reingezogen zu werden. Wirst du da manchmal auch, weil du hast ja auch schon vorhin selbst gesagt, es ist schwierig zu erklären, dass es ein Hobby ist.
Ja.
Triffst du manchmal auch so auf komische Reaktionen, wenn du erklärst, was du als Hobby oder als Beruf machst?
Definitiv. Ich finde es ganz schwierig, immer auch das Studium zu erklären. Wenn ich weiß, ich habe die Zeit oder jemand interessiert sich dafür, natürlich kann man auch weiter ausholen, aber oft ist es dann auch oft einfach nur Tourismusmanagement geblieben. Wenn jemand gefragt hat, studierst du Tourismusmanagement, damit war es dann erklärt.
Ja.
Weil da dann auszuholen und zu sagen, ja, ich studiere Freizeitparkmanagement. Wenn viele an Arbeit im Freizeitpark denken, ist es halt derjenige, der die Knöpfe drückt. Auch in meinem Freundeskreis ist das immer ganz schwierig. Ach, dann drückst du die Knöpfe, machst die Achterbahn. Ja, auch. Ich meine, habe ich auch angefangen. Ride Operator mache ich auch immer noch viel. Aber dass da halt einfach eine ganze Industrie hintersteht, ein ganzes Management, auch verschiedene Abteilungen, ja vom Technischen über Marketing, über sonst was. Man kann ja eigentlich alles machen in diesem Bereich.
Ja.
Das verstehen einfach viele irgendwie gar nicht. Deswegen ist das in der Erklärung immer so ein bisschen schwierig. Aber ja, im Zweifel Tourismusmanagement.
Im Zweifel. Wenn du jetzt so deine Zeit bei der BUAS mal so reflektieren würdest, was sind so deine größten Learnings, die du aus diesem Studium mitgenommen hast?
Man muss zu dem Studium sagen, es ist sehr breit gefächert aufgestellt. Also wir hatten viele Projekte in verschiedene Richtungen, von Finanzen über Operations, über Design, über Finanzen. Das war jetzt nicht so mein Highlight, aber gehört halt dazu.
Ja.
Es hat einfach einen sehr guten Überblick gegeben über die Branche und was so darin enthalten ist. Wir hatten nicht nur Freizeitparks, wir hatten Museen, wir hatten Casino, wir hatten Zoos als Praxispartner, was einfach auch nochmal ein bisschen den Einblick gegeben hat, dass einfach die Branche mehr ist als nur Freizeitparks.
Ja.
Und im Großen und Ganzen habe ich dadurch eine gute Übersicht bekommen, was man machen kann, ohne jetzt zu speziell in eine Richtung zu gehen. Da muss man dann selber jetzt noch gucken, dass man sich in eine Richtung weiterentwickelt. Und der größte Vorteil von dem Studium war wirklich einfach die Connections und diesen Einstieg in die Branche.
Ja.
Weil man kann hingehen, man kann sich die Lectures anhören, kann die Klausuren schreiben und wieder gehen. Das kann man machen, aber davon hat man dann im Endeffekt nicht viel, denke ich. Aber dadurch, dass man Möglichkeiten hat, die IAPA zu besuchen und das da einfach nahegelegt bekommt. Ich habe zusätzliche Projekte machen können hier in Spanien für PortAventura. Über Erasmus hatten wir ein Projekt. Für das MINER-Projekt zum Europapark konnten wir da ein Projekt in Zusammenarbeit machen und dann die Abschlussarbeit. Einfach diesen Praxisbezug zu haben, die Leute kennenzulernen, da zum ersten Mal wirklich ja, Kontakt zu bekommen. Ich würde sagen, das ist das, was ich da am meisten draus mitnehmen konnte und was der große Vorteil von dem Studium auch war.
Bei Next Gen hast du aber nicht mitgemacht, oder?
Noch nicht, nein.
Noch nicht.
Gestern wurde ja eine Änderung angekündigt, dass jetzt nicht mehr Next Gen Showcase ist, sondern die Immersive Design Academy.
Ach Gott.
Ja, Immersive habe ich mir auch gedacht.
Das ist das Wort wieder.
Genau, aber es soll jetzt ein bisschen mehr wirklich in diese Akademie-Richtung gehen, dass es auch noch etwas anerkannter wird. Das ist eine... Ja, ich tue so, als würde ich wissen, worüber ich da gerade rede. Ich habe es gestern nur einmal kurz auf Instagram gelesen. Aber im Kern, genau, also im Januar geht es wieder los.
Ja.
11 Monate sind es dann am Stück. Ich muss noch gucken, ob ich den Zeitaufwand dafür reinstecken kann, weil es sind wohl 8 bis 10 Stunden die Woche, was ja schon auch einiges ist, gerade wenn dann die Vollzeitsaison wieder nebenbei auch ist. Das ist halt noch ein bisschen die Frage, wo es für mich dann auch hingeht nächstes Jahr.
Ja.
Ob sich das machen lässt. Aber ich denke, das wäre auch ein guter Schritt jetzt nach dem Studium als Übergang in diese Freizeitparkwelt und auch vielleicht ein bisschen mehr in die Projektmanagement-Seite, weil ich ja jetzt aktuell sehr im Operativen unterwegs bin, da vielleicht etwas von weg und etwas mehr nochmal die andere Seite kennenzulernen, die ich bis jetzt noch nicht so sehr gesehen habe.
Aber ist das so die Richtung, die du auch gehen willst, oder was ist so dein Wunsch? Wo soll die Reise für Marcel hingehen?
Da ist wieder diese schwierige Frage. wo geht's als nächstes hin? Was ist jetzt der Plan? Ja. Aktuell könnte ich mir definitiv vorstellen, operativ in einem Park zu sein. Wie gesagt, die Teamleiterschichten, die ich bis jetzt hatte, die haben mir sehr viel Spaß gemacht. Man hat das Team, man kann sein Wissen einbringen, man kann sagen, so und so könnten wir es besser machen. Man kann die Leute denen entgegen dahingehend darauf hinweisen, mit denen arbeiten, und es macht mir Spaß. Der Gästekontakt, man hat den trotzdem noch, man ist im Park unterwegs, man sieht die direkte Reaktion, da habe ich sehr viel Spaß dran. Es wird mir wichtige Erfahrungen bringen, in dem Bereich auch dann in so einer Teamleiterstelle zu sein. Das ist definitiv das, wo ich gerade hin möchte. Langfristig könnte ich mir vorstellen, dass das Operative vielleicht doch nicht das Richtige sein könnte für langfristig, weil es merkt man auch jetzt schon, es ist halt anstrengend, jeden Tag der Parkbetrieb, von den Öffnungszeiten, von den Saisonabhängigkeiten, es ist schon schwierig manchmal.
Ja.
Aktuell ist es noch kein Problem für mich, aber ich kann mir vorstellen, gerade langfristig zu denken, dann vielleicht doch irgendwie eher in den Hintergrund oder ins operative Management, wenn man da in irgendeine Direktorenstelle oder sowas denkt, da ist es natürlich auch nochmal etwas anders als jetzt das operative Tagesgeschäft. Wobei sowas wie Project Coordination, Projektmanagement, hatte ich bis jetzt noch nicht so viel Bezug zu. Würde ich mir aber auch gerne mal anschauen oder mir mal überlegen, ob das vielleicht was sein könnte.
Ja. Jetzt bist du ja noch ein Young Professional. Du bist frisch mit der Uni fertig.
Ja.
Du hast deinen Weg ja noch vor dir.
Ja.
Du hast aber schon Erfahrungen gesammelt.
Ja.
Du hast diese wertvolle Erfahrung bei der Uni gesammelt. Du hast Connections gemacht. Jetzt bist du hier auf der IAPA.
Ja.
Warum?
Warum? Gute Frage. Warum? Weil man viele Leute sieht. Das finde ich, ich war auf meiner ersten IAPA 2023 in Wien. Da wurde uns von der Uni geraten, einfach mal hinzugehen. Mhm. Und weil ich kannte die IAPA schon natürlich vom Hören oder habe es schon verfolgt, dachte ich mir, okay, da jetzt selber mal zu sein, wäre natürlich schon cool. Es war das erste Jahr auch ziemlich, nicht einschüchternd, aber schon überwältigend, würde ich sagen, weil es schon sehr viel ist, sehr groß ist, sehr laut ist, viele Leute. Und dann sieht man auf einmal Leute, riesig, die man kennt aus dem Internet oder aus den Parks, die dann auf einmal neben einem herlaufen.
Ja. Hast du so einen Fan-Moment gehabt irgendwo auf der ersten Messe?
Ja, als man dann auf einmal an so einer Abendveranstaltung neben Michael Mack irgendwie ein Bier trinkt, dachte ich schon so, oh Gott, gehöre ich hier überhaupt wirklich hin gerade? Das war schon so ein Realisationsmoment, wo ich dachte, okay, was mache ich hier eigentlich gerade? Das ist ja völlig verrückt. Aber jetzt mittlerweile fühlt man sich, jetzt im dritten Jahr, man kennt immer mehr Leute, man sieht immer mehr Leute, dann kommt man irgendwie 5 Meter weit, sieht wieder den Nächsten, dem man Hallo sagt und sich unterhält. Jetzt aus der Uni auch viele Leute natürlich, die man nicht mehr ganz so regelmäßig sieht wie die letzten Jahre, die man dann hier wieder sieht auf einmal, wo man sich natürlich auch immer gut austauschen kann. Und es macht auch einfach Spaß. Es ist
voll, ja.
Und wenn dabei dann noch neue Connections oder neue Möglichkeiten bei rausspringen, ist das einfach, super.
Ja, und ich meine, also wir haben ja auch gerade echt die beste Location hier gefunden. Wir sitzen gerade oberhalb der Halle 2 und wir haben quasi links und rechts unter uns den kompletten Showfloor.
Es sieht schon beeindruckend aus.
Es ist beeindruckend, es ist riesig. Ob es jetzt... Also, na egal. Ich wollte jetzt in eine ganz andere Richtung gehen. anyways. Ich versuche natürlich so ein bisschen in die Richtung zu gehen, dein Gelerntes, deine Erfahrung den Leuten da draußen mitzugeben.
Ja.
Weil ich finde, du bist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man sich dafür interessieren kann, aber auch gleichzeitig den Weg finden und sagt, okay, ich will da rein,
ja.
Das ist jetzt mein Weg.
Ja.
Und für dich war ja die Buas dann quasi der Door-Opener mit dem Arbeiten im Park.
Ja.
Würdest du meinen, dass das Arbeiten in einem Freizeitpark wichtig ist, um zu verstehen, wie das funktioniert, oder würde es blind reichen, wenn man sagt, ja, fang einfach mit dem Studium an und leg los?
Nee, also die Arbeit an sich ist schon definitiv wichtig. Denke ich schon. Gut, ich kenne jetzt primär auch den Bereich Ride Operations, wobei ich auch im Toverland nebenbei durch die Uni auch übrigens schon F&B ausprobieren konnte, Retail, Gästeservice, und dadurch schon ein etwas breiteres Bild gesehen habe, denke ich. Und das ist definitiv hilfreich. Also nur das Studium, das gibt einem zwar die theoretischen Einblicke und Hintergrundwissen, aber diese Praxiserfahrung, den Gästekontakt mitzubekommen und auch einfach es zu erleben, ist schon was anderes. Und das habe ich auch jetzt ein paar Mal gemerkt. Man hat immer die Theorie und es klingt alles immer so schön und toll. Das ist jetzt auch hier auf der IAPA mit den Edu-Sessions teilweise so. Es klingt immer alles toll und man kann gut drüber reden. Aber in der Realität, in so einem Betrieb, ist es dann doch teilweise auch nochmal was anderes. Und ich denke, das ist einfach in jedem Unternehmen so und auch in jedem Freizeitpark. Irgendwo ist es immer ein bisschen chaotisch und ja. Es ist nirgendwo alles perfekt und toll und so, wie es onstage aussieht. Und ich glaube, das gehört auch einfach dazu. Aber das kriegt man an der Uni nicht mit, das kriegt man hier auf so einer Messe nicht mit. Das muss man einfach in so einem Unternehmen dann selber mal erleben, denke ich.
Voll. Gibt es denn, ich schließe nochmal darauf an, gibt es irgendwelche Sachen, die du in der Uni gelernt hast, wo du in der Praxis festgestellt hast, Moment.
Ich würde sagen, dass es ganz viel auch so, was Mitarbeitermotivation und sowas angeht, wo ich mir denke, ja, finde ich auch immer noch ein sehr interessantes Thema, gerade in die Richtung zu denken, aber man kann sich irgendwelche tollen Programme ausdenken und sagen, so motiviere ich meine Mitarbeiter, und das mag in einigen Parks auch super funktionieren, aber wenn man damit vielleicht in anderen Parks ankommt, dann stößt man da vielleicht irgendwie auf Reaktionen von wegen, ja, was soll ich jetzt mit einem Pin, den du mir gibst, weil ich gute Arbeit gemacht habe.
Stimmt,
wir hatten gestern kurz...
Da habe ich dich ja gar nicht drüber nachgefragt, das können wir vielleicht mal hier mit einfließen lassen. Also gestern gab es die Edu-Session How to Train Your Frontline Staff.
Genau.
Da waren der Europapark, Blackpool Pleasure Beach und die Plopsa Group vertreten.
Genau.
Und die haben alle drei ganz gute Dinge erzählt, wie du schon sagst, aber ich glaube in der Realität, es war sehr theoretisch, was sie erzählt haben.
Und ich fand die Geschichte mit den Pins, die man den Mitarbeitern dann gibt für besondere Errungenschaften oder gute Leistungen, ist eine super Sache, um die zu motivieren, und das wird bei einigen Mitarbeitern, ich würde mich darüber freuen.
Ja.
Ich hätte da Bock drauf, irgendwelche Pins zu bekommen, die dann vielleicht nicht jeder hat und die dann auch vielleicht tragen zu dürfen bei der Arbeit, das ist eine super Sache. Aber ich glaube, es funktioniert nicht überall, und ich glaube, da muss man dann vielleicht erstmal andere Probleme angehen, bevor man da mit irgendwelchen Pins um die Ecke kommt in so einer Position. Wären da vielleicht ganz andere Sachen, die Mitarbeiter gerade beschäftigt, die da vielleicht dann nicht so glücklich drüber wären.
Der Pausenraum stinkt, genau, der Mülleimer, richtig. Der quillt über, es tropft von der Decke, aber hier hast du einen Pin.
Ja, richtig. Das ist, da muss man immer so ein bisschen unterscheiden. Das ging in der Theorie super. Mag vielleicht auch funktionieren bei einigen, aber nicht überall.
Ich finde das total spannend, weil also durch meine Zeit in England halt, ne? Also Lanyards, Pin-Badges, das ist halt, ich weiß nicht, warum das in England so ein Ding ist. Ich habe das bis heute noch nicht verstanden, auch dass jeder Lanyard mit seiner ID-Card dann, egal wo die arbeiten, dann immer rumrennen.
Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Einige machen, habe ich auch schon öfter mal gesehen. Ich hatte es auch eine Zeit lang, meine ID-Karte so am Gürtel, an so einem Halter. Je nach Attraktion war es dann auch hilfreich, wenn man kein Namensschild hatte.
Und es sieht aber auch wichtig aus, ne, wenn man so ein Ding umhat.
Aber so richtig praktisch, um den Hals zu hängen, finde ich eher störend, auch diese Badges die ganze Zeit, dann hängt da irgendwie was. Und
genau da fand ich das, was du gerade sagtest, ne? Die freuen sich drüber, die nehmen das irgendwie mit, das scheint part of the culture zu sein. Jetzt machen wir das mal in einem deutschen Betrieb. Ja. Dann haben wir genau solche Situationen, richtig, mit, es stinkt, es tropft, es brennt, Mindestlohn. Und dann sagst du, ey, hör mal, schön, dass du die letzten 3 Tage, das fand ich bei Blackpool auch so geil, irgendwie die 5 Prinzipien, turn up, komm zur Arbeit. Ja,
sollte eigentlich. Wobei, also, ich konnte es auch ein bisschen nachvollziehen, weil wenn man morgens 3 fehlende Leute hat, aufgrund jetzt von Krankschreibungen oder sonstigen Sachen, dann steht man halt da. Das ist ja auch doof. Gerade jetzt auch, wenn man dann halt in dieser Teamleiterposition ist. Ja, da muss man halt gucken, wie man klarkommt. Und da ist es schon wichtig, dass seine Leute auch da sind. Also es ist...
Klar. Ich finde das nur halt in dem Sinne schwierig, weil, also, vielleicht ist das auch nur in meinem kranken Kopf irgendwie so festgefahren. Wenn jemand sagt, komm zur Arbeit, unterstelle ich jedem direkt, dass er nicht zur
kommen
Arbeit
würde.
Kommt. Genau. Ja. Also das ist klingt im ersten Moment so nach einer, nicht nach einer Drohung, aber es klingt halt so passiv-aggressiv. Mhm. Und das finde ich halt so, wenn du eine positive Stimmung erzeugen möchtest, dann musst du halt auch positive Dinge tun.
Ja.
Ne? Indem halt, also turn up, because it's fun to work here. Also mach's doch einfach, dass es spaßig ist.
Ja.
Auf der anderen Seite, und da sprechen wir beide, glaube ich, auch aus Erfahrung, Arbeit in einem Freizeitpark ist halt nicht immer 100%
Spaß. Es ist anstrengend, definitiv. Und man muss ja auch einfach ganz klar sagen, gerade diese operative Arbeit in einem Freizeitpark, es ist jetzt keine Arbeit, für die man hohe Qualifikationen oder Abschlüsse oder sonstiges braucht. Es ist ja ein saisonaler Job, der auch nicht ganzjährig möglich ist in den meisten Fällen. Und dadurch natürlich auch nicht die attraktivste Position für viele ist.
Ja.
Und das merkt man natürlich auch oft. Und da finde ich, bei Disney ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel, aber wie die das geschafft haben, diese Brand und diese Parks einfach so auszurichten, dass die Leute da in Massen hinkommen von der ganzen Welt, um da arbeiten zu dürfen.
Ja.
Und eben nicht da nach Personal dringend gesucht werden muss.
Ja.
Und ich glaube, wenn man diesen Punkt erreicht hat und diese Unternehmenskultur auch hat, das ist einfach schon extrem gut. Und ich glaube, dann kann man auch mit Pins ankommen und die dann noch zusätzlich rausgeben.
Ja, da hast du vollkommen recht. Ich meine, das ist ja auch alles immer so ein bisschen organisch gewachsen, politisch bedingt. Ich meine, wir reden jetzt über das Ruhrgebiet.
Ja.
Wissen wir beide.
Ist schon schwierig.
Es ist schwierig. Es ist halt viele prekäre Jobs mit schwierigen Situationen, einkommensschwache Region.
Ja.
Da ist nicht alles perfekt. Aber da finde ich zum Beispiel, wenn du so Richtung Brühl guckst, ich weiß nicht, was die gemacht haben in den letzten Jahren. Ich fand die, ich meine, das Phantasialand hört eh nichts da draußen, von daher kann ich es ja auch ganz sagen. Die Mitarbeiter fand ich katastrophal. Die waren wirklich ganz, ganz fürchterlich. Und die haben es aber in den letzten 10 Jahren geschafft, durch welche Dinge auch immer.
Mhm.
Ich habe selten so viel coole Interaktionen gehabt in einem Freizeitpark wie da.
Ja.
Also das ist krass.
Ja, Phantasialand ist in viele Richtungen ja eh so ein Mysterium, was da passiert. Da kriegt man ja generell nicht immer viel von mit.
Null.
Aber ja, definitiv. Aber die sind vielleicht auch von der, ja, vielleicht einfach immer noch mal in einer anderen Position, was, weiß ich nicht, angeht.
Ja, ich versuche das immer so zu formulieren, die können sich eine gewisse Arroganz leisten.
Wahrscheinlich.
Weil es ja auch läuft. Also die stellen da riesen Projekte hin, die super sind. Ich liebe Fleisch, ich liebe Ruckburg, das ist mega gut. Die Hotels, die sind auch super.
Ja, es scheint zu funktionieren. Und dann ist vielleicht auch die Möglichkeit, einfach da andere Projekte anzugehen und von denen man vielleicht nicht viel mitbekommt.
Eben.
Was schade ist, weil man vielleicht auch von lernen könnte und davon eben, was mitnehmen könnte. Gerade hier in der Region, aber
so ist es halt. It is, wie it is, ne? Ja. Gibt es irgendwelche großen Vorbilder, wo du sagst, da orientierst du dich dran, das fändest du cool oder da nimmst du Dinge mit, wo du viel lernst? Also Vorbilder nicht nur an Personen, aber auch vielleicht an Attraktionen oder Parks oder Betreiber?
Von Betreibern und Parks, da versuche ich eigentlich überall, wo ich bin, irgendwie so ein bisschen was mitzunehmen, weil ich jetzt auch eigentlich jedes Jahr versuche, immer neue Parks zu sehen und immer neue Sachen zu besuchen, wo ich noch nicht war. Und ich finde, da kann man auch schon viel von mitnehmen, egal ob es jetzt ein Disney-Park ist, wo man weiß, da läuft es schon sehr gut, da kann man viel von lernen. Auch ich war jetzt in Italien unterwegs und wenn man da auch in kleineren Parks so Sachen wie Signage sieht, was einfach sehr gut designt ist oder so Kleinigkeiten, wo man sich denkt, das ist gut, das kann man doch einfach mal nachmachen. Mhm. Aber das habe ich auch für meine Bachelorarbeit genutzt, wo es dann darum geht, wie misst man die Größe von Gästen.
Ja.
Wir benutzen mobile Messlatten aktuell, aber In anderen Parks sind dann feste Metallhaken an der Wand montiert, was so Kleinigkeiten sind, die man dann halt beobachten kann, ja, die man sich vielleicht mal abgucken kann, die halt einfach dann besser funktionieren. Und ja, von Personen, schwierig da jemanden zu benennen, aber ich habe vorhin tatsächlich nochmal nachgeguckt und wie lange ich dir schon folge.
Ja.
Ich glaube schon seit 2020 oder so.
Ach krass.
Also auch auf Instagram, ich glaube der erstgelikte Beitrag ist irgendwann im April 2020 oder so, wo du nämlich auch gepostet hast, wie man in die Freizeitbranche reinkommt. Was war auch einer dieser Beiträge, die ja natürlich auch hilfreich waren zu der Zeit für mich, weil es dann ja da auch die Frage war, die ich mir gestellt habe. Ja, ich glaube, bei uns überschneiden sich auch einfach viele Interessen, Erfahrungen. Ja, auch für die Uni warst du schon ein paar Mal hilfreich. Von daher war das auch immer ein ganz guter Anlaufpunkt. Genau. Ja.
Aber gibt's denn, du hast ja gerade schon, also erstmal danke für die Blumen vor allem. Und auch schön, dass wir heute mal den Switch gemacht haben und ich dich mal interviewen kann.
Ja, ich find's auch sehr aufregend. Das ist mal was anderes.
Vor allem halt auch in der Situation jetzt hier gerade. Ganz
ja.
Spannend. Aber irgendwie bis jetzt auch noch nichts Spannendes hier passiert, dass man hätte noch kurz hier eine Breaking News reinschmeißen können.
Nee, ich war von der Leiter gerade etwas überrascht, die da auf dem Dach liegt. Aber
ach du Scheiß. Oh Gott.
Weil so ein Messestand von oben habe ich auch noch nicht so oft gesehen. aber Ei, sonst.
Spannend. Ja, das auch da wieder zum Thema Backstage. Das sind Einblicke, die bräuchte man nicht. Auch das ganze Gewusel, was da oben drauf liegt, das sieht mir jetzt nicht so. Ist egal. Gibt's irgendeinen Park, wo du sagst, boah, das hat dich so krass positiv überrascht? So irgendein Parkbesuch, wo du reingegangen oder rausgegangen bist, irgendwie nach ein paar Stunden sagst, leck mich an die Füße, das war geil. Vielleicht auch so ein kleiner Park, wo du sagtest, ja, gucken wir mal.
Ich versuche gerade die ganzen Parks erstmal wieder durchzugehen. Ich bin ganz schlecht, was so spontane Fragen nach sowas angeht. Oh. Ich denke gerade in Richtung Dänemark, weil ich war sehr positiv überrascht von Djurs Sommerland zum Beispiel. Da hat einfach so vieles gestimmt an diesem Tag, wo ich da war, weil die Mitarbeiter einfach unglaublich, ich glaube, das ist generell so ein ja, kulturelles Ding vielleicht auch in Dänemark, die Mitarbeiter sind einfach alle super gut drauf, die haben so viel Spaß mit den Gästen, die Parks sehen super sauber aus in der Natur, gerade da, oder auch so ein Farup Sommerland im Wald, gute Attraktion, Djurs Sommerland, die Themen, man hat Piraten, man hat, es waren sehr Standardthemen, aber ja. Trotzdem gut gemacht und ich glaube, da hat einfach dieses Gesamtbild sehr gut gestimmt, wo ich wirklich dachte, das war schon gut.
Schon gut.
Und sonst, ja, die ganzen US-Parks, die fehlen mir leider noch, da habe ich es noch nicht hingeschafft, das steht noch auf der To-Do-Liste recht weit oben. Mhm. Vielleicht kommt da auch nochmal so ein Wow-Moment in Richtung Epic Universe.
Ja.
Wobei ich da auch nicht zu viel von erwarten möchte, weil vielleicht wird es dann auch enttäuschend. Das weiß ich noch nicht.
Was ist so dein Bucketlist-Park Nummer 1?
Es war eine Zeit lang erstmal, oder auch eine Bucketlist-Bahn war eine lange Zeit lang Rutschebahn für mich im Tivoli Gardens in Dänemark. Da habe ich es dann vor 2 oder 3 Jahren endlich auch hingeschafft. Das war auch wirklich eine sehr coole Experience. Und sonst Bucketlist, ja. Ich habe irgendwie nicht so dieses eine gerade im Kopf. Ich bin aber auch niemand, der Achterbahn rankt oder listet oder sowas. Das ist für mich dann mehr so einfach mal machen und schauen.
Ja. Countest auch nicht, oder?
Ich counte schon, aber ich nehme es nicht ganz so ernst, wie es manch anderer tut. Also, ich finde es lustig, auch für sich zu wissen und auch so, ich finde auch Statistiken und so eigentlich ganz cool immer, wenn man so einen Überblick über sowas hat und Daten und sowas, aber man kann es auch ein bisschen zu ernst nehmen.
Ja.
Also, es ist jetzt nicht, dass ich um die Welt reise, um jeden Butterfly und Disco Coaster zu fahren, worüber man eh streiten kann, ob man die jetzt counten möchte oder nicht. Aber, nee, das muss nicht sein.
Okay.
So ganz extrem Fan bin ich dann auch nicht. Oder ich versuche es zumindest zu unterdrücken.
Okay. Aber hast du denn irgendwie so eine Top-One-Attraktion, die du gerne mal fahren wollen würdest? Oder hast du schon irgendwie dein Highlight gefahren?
Ich glaube, Top-One-Attraktion. Ich möchte auf jeden Fall Rise of the Resistance, Trackless Dark Ride in Disney. Ich habe mir Videos angeguckt. Also ich bin gespoilert, auch zu den Effekten, wie es funktioniert teilweise. Und es ist einfach als Gesamtkonzept, glaube ich, eine sehr gute Experience. Was Pre-Show, was Effekte, was Ride-System angeht. Das muss, glaube ich, schon sehr gut sein.
Schon sehr gut.
Ja? Kannst du...
Nein, ich war auch noch nicht. Das letzte Mal drüben war ich irgendwie 2018 in New York, zwar nur für ein paar Tage,
ja,
aber da habe ich halt parkmäßig nichts gemacht.
Ja.
Also da fehlt mir auch so viel in Amerika.
Ja, deswegen möchte ich auch, ich glaube, wenn ich es dann mal hinschaffe, dann auch wirklich das volle Programm mitnehmen. Ich möchte jetzt nicht nur hinfliegen, um einmal Disney zu machen, sondern wenn dann auch genug Zeit für die Disney Parks, für Universal, für SeaWorld und was sonst noch alles da, ja, in der Ecke rumsteht.
Busch Gardens,
genau.
Six Flags.
Ich glaube, wenn, dann würde ich es wirklich auch,
ja,
ausnutzen wollen. Aber dafür muss ich noch ein bisschen planen und sparen, bis es dann soweit ist. Hoffentlich bald.
Wenn wir jetzt deine gesamte Erfahrung nochmal zusammenfassen und du müsstest jetzt Young Professionals 3 Tipps geben, wie man gut in die Branche kommt, was würdest du, ja, denen mitgeben?
Ich glaube, als ersten Tipp, gerade wenn man vielleicht aus der Fanrichtung kommt, das Ganze versuchen, ein bisschen zu separieren. Ich bin selber Fan und bin auch dadurch da reingekommen, aber ich denke schon, dass es wichtig ist, dass man Fan und Professional, es kann zusammen funktionieren, keine Frage, und das war auch die ganze Zeit so ein bisschen der Leitfaden, den ich für die Uni in meiner Story so ein bisschen benutzt habe, from Fan to Professional. Es kann sehr helfen, als Fan in diese Richtung zu gehen und das Ganze professionell zu machen, aber man muss aufpassen, dass man da nicht zu sehr in dieses Fan-Dasein abrutscht, zu viel in Fanforen teilt, weil gerade wenn man professionell unterwegs ist, darf man halt einfach,
ja,
nicht jede Information, die man mitbekommt, auf irgendeinem Forum posten oder in Fangruppen teilen. Ich glaube, das wäre so ein Tipp, der auf jeden Fall wichtig ist, dass es zusammen definitiv funktionieren kann und man das zu seinem Vorteil nutzen kann, gerade als Motivation, aber man halt einfach aufpassen muss und das Ganze teilweise mal ein bisschen zurückschraubt und sich da ein bisschen professionell verhält,
ja,
bevor man da einen schlechten Ruf bekommt, was vielleicht auch ein zweiter Punkt ist. Wenn man es in dieser Branche gut macht, kann man sehr schnell, glaube ich, reinkommen und sich sehr schnell neue Leute kennenlernen, aber man kann es auch sehr schnell verkacken, glaube ich. Weil wenn du dann irgendwie, ja, einmal einen schlechten Ruf hast oder irgendwas etwas Größeres falsch gemacht hast, dann glaube ich, wird es auch schwierig, weil nun mal die Branche sehr gut connected ist, sehr gut vernetzt ist. Wenn man da negativ auffällt, ist das, glaube ich, auch nicht gut.
Nee, wird schwierig dann, ja.
Und als dritten Punkt vielleicht einfach, es einfach mal zu probieren, sich einen Job zu suchen. Wenn es als Ride Operator ist oder in F&B oder Retail, da wird immer gesucht, es gibt immer Möglichkeiten. Ich glaube, in jedem Park, da soll es keine Probleme geben, irgendwas zu finden, wenn man da anfangen möchte. Und da aber dann auch dran zu bleiben und es nicht damit zu belassen, sondern auch weiter zu gucken, okay, wie komme ich von hier aus weiter? Was gibt es vielleicht für Programme wie NextGen, wenn man daran Interesse hat, mehr in den Projektmanagement-Bereich zu gehen? Oder auch wenn man kreativ unterwegs ist und mehr Zeichnungen, 3D-Modelle macht oder schreibt, dass man auch da einfach sein eigenes Portfolio aufbaut, ja, und das auch mit Leuten teilt und solche Gelegenheiten wie IAPA oder auch ja, VDFU ist noch etwas schwieriger reinzukommen, das ist etwas nicht das richtige Beispiel vielleicht, aber auch einfach auf Leute zugeht, weil eigentlich auch jeder offen ist zu teilen.
Ja. Bei VDFU mit einer Ausnahme, es gibt ja jetzt ja die VDFU Connects jedes,
ja,
Jahr im Winter. Das ehemalige Wintertreffen wurde jetzt halt geöffnet, auch für Nichtmitglieder, dass man da zumindest nochmal die Möglichkeit hat, so ein bisschen networken,
genau,
diese Hausmesse sich anzuschauen und vielleicht auch damit, ich meine, gerade im deutschsprachigen Raum auch dann eher mit den Leuten in Kontakt zu,
ja,
kommen, weil hier, ich finde es auch mal krass, wie viel deutschsprachig auf der IAPA ist, also,
ja,
gerade auf der europäischen. Aber nichtsdestotrotz hast du ja hier eher ein Überfluss an Suppliern.
Ja.
Und du musst hier schon wirklich die ganzen BetreiberInnen hier so rauspicken.
Und das ist auch, wenn man diesen ersten Kontakt vielleicht möchte, ist es auch gut, über Kontakte irgendwie Kontakte zu bekommen. Wenn man so aus dem Nichts als Fan jemanden anschreibt, ist vielleicht schwierig. Aber wenn man da einfach vielleicht irgendjemanden kennt, der schon so ein bisschen Kontakte hat, darüber einfach versucht, vorgestellt zu werden. Und deswegen auch die IAPA ist, ich finde, es wird einfach jedes Jahr besser, weil es einfach immer wächst. Es sind immer die gleichen Leute, man lernt immer mehr Leute kennen.
Ja.
Und dadurch kann man das halt einfach super gut aufbauen. Auch wenn es am Anfang vielleicht dieser erste Kontakt ein bisschen schwierig sein könnte.
Schwierig und man muss, ja, und man sollte Geduld vor allem mitbringen.
Ja. Ja. Ja, gut, ich meine, bei mir ist es jetzt auch, ich habe 2021 als Ride Operator angefangen, also sind jetzt auch schon ein paar Jahre dabei.
Ja.
Also 4 Jahre ist jetzt auch kein Vergleich zu manch anderen in dieser Branche, ne? Aber
es ist ein
Anfang. Es dauert schon seine Zeit.
Aber es ist ein Anfang. Ich meine, vier Jahre ist aber auch schon wieder viel passiert, ne?
Ja.
Du hast gearbeitet, du hast Uni, du hast eine Thesis geschrieben, du hast
sonst andere Projekte noch nebenbei.
Genau, ja, genau. Mit der Uni. Also 4 Jahre sind, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen. Und gerade auch so eine Zeit als Ride Operator, wo ich immer sagen würde, und das würde ich von dir vollkommen unterstreichen, einfach mal ausprobieren. Wenn du sagst, ich habe Bock, irgendwie in einem Freizeitpark zu arbeiten, ist der erste Schritt, hingehen und sagen, hallo, hier bin ich will arbeiten, was habt ihr im Angebot?
Ja, richtig.
Oder halt konkret auf eine Stelle bewerben. Man sollte vielleicht jetzt nicht direkt nach einem Managerposten greifen, wenn man selber noch keine große Erfahrung hat.
Und das meine ich gerade auch mit diesem Professionellsein einfach. Man darf sich auch selber nicht zu sehr überschätzen und auch da einfach sich ein bisschen zurückhalten. Irgendwann wird die Zeit dann auch schon kommen. Wenn man einfach seine Arbeit ordentlich macht, konstant macht und von sich aus auch ein bisschen Input gibt, ohne dabei zu übertreiben oder...
Nicht jeden Tag beim Chef auf der Matte stehen und sagen, hallo!
Richtig, da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man da halt professionell bleibt.
Ja. Und wir werden jetzt auch professionell bleiben und uns den Showfloor nochmal anschauen. Wichtige Frage noch an dich. Du bist bei LinkedIn, oder?
Ich bin auf LinkedIn, genau.
Dann, ihr habt das jetzt da draußen gehört, es gibt diesen Marcel, diesen einen, wenn ihr euch... wenn ihr euch ihn genau anschauen wollt, es gibt natürlich einen Link zu seinem Profil in den Shownotes. Und Marcel, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat sehr Spaß gemacht. Hat mich gefreut.
Ja, bis bald oder so.
Wir sehen uns.
Und da habt ihr gerade gehört, der Marcel ist also auf der Suche, tritt mit ihm in Kontakt. Seine LinkedIn-Verknüpfungen und so weiter befinden sich natürlich in den Shownotes. Ich kann euch nur empfehlen, für diejenigen, die selber gerade in der ähnlichen Situation sind wie Marcel, macht genau das, was er gemacht hat. Das sind die absolut richtigen Wege. Sprecht mit Leuten, guckt, wie ihr euch fortbilden könnt, studiert an der BUAS oder studiert in München, in Ravensburg. Es gibt da hier und da ein paar ganz sehr, sehr coole, passende Studiengänge. Oder geht direkt auch zu den Freizeitparks, weil viele bilden auch direkt natürlich aus in verschiedensten Ausbildungsberufen oder auch mit dualen Studiengängen, wo ihr dann auch direkt die Praxis dort erwerben könnt. Ich danke Marcel an dieser Stelle nochmal ganz, ganz groß für seine Zeit und auch für seine Anfragen. Ich finde das immer total wertschätzend, wenn ich da auch so ein bisschen helfen darf und kann. Und ich finde es vor allem für ihn auch super wertschätzend, dass die Projekte ihn so weit gebracht haben und er auch im Moviepark da jetzt so die Möglichkeit hat, sich weiterzuarbeiten und weiter zu bilden. In diesem Sinne, wenn ihr da draußen mehr wissen möchtet, wie man da in diese Branche kommt, hier gibt es auf dem Podcast so 2, 3 weitere Folgen, die werde ich euch gerne mit in die Shownotes werfen. Ansonsten wünsche ich euch da draußen erstmal eine fantastische Zeit.